herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden. Heute freue ich mich sehr, weil ich sitze hier nämlich nicht allein, sondern mit dem Tim. Hallo Tim.
Hallo Momo.
Und?
Tim. Ich habe dich ausreden lassen.
Und ich sitze hier. Dankeschön. Und ich sitze hier außerdem, oder wir beide sitzen hier, mit Eva.
Hallo.
Eva.
Lange ist her.
Alte Bekannte.
Genau. An Eva erinnert ihr euch vielleicht aus Staffel 1 dieser beliebten Podcast-Serie.
Und Staffel 2.
Und Staffel 2, genau. Wir wollten euch nämlich hier in dieser etwas besonderen Folge darauf aufmerksam machen, dass ihr bereits in Staffel 4 angekommen seid, dieses Podcasts. Haben wir gerade festgestellt, richtig?
Ja, aber vielleicht, ich glaube, das ist niemandem außer uns bewusst und wir haben es ja eigentlich gerade eben erst gemerkt, dass es 4 Staffeln waren. Und jetzt frage ich mich ja, was sind denn diese 4 Staffeln?
Also der Beginn, der Beginn war mit Eva. Eva und Lea, richtig?
Falsch.
Falsch, schon falsch. Ihr müsst mir helfen. Sagt ihr es mir.
Der Beginn war Eva und Felicia.
Eva und Felicia, Staffel 1. Und dann?
Staffel 2, Eva und André.
Okay.
Staffel 3, Lea und ich. Und Staffel 4, Momo und ich.
Genau. So ist es. Und jetzt sind wir am Ende dieser 4. Staffel angekommen. Und das Besonderheit dieses Staffelendes quasi ist, dass wir mit Ende dieser Folge auch in eine Podcast-Pause uns verabschieden werden.
Genau, und die wollen wir auch nutzen, einfach um nochmal ja, zu schauen, wie kann es weitergehen mit dem Podcast, wie wollen wir den inhaltlich gestalten, wie wollen wir den auch finanzieren, das ist auch eine Frage. Genau, dafür werden wir uns jetzt einfach ein bisschen Zeit nehmen, weil wir merken, so im laufenden Geschäft schaffen wir das gar nicht.
Ja, genau. Und weil wir aber viel lieber über den Anfang als über das Ende reden wollen, haben wir heute Eva eingeladen, die ja bei dem Beginn dieser ganzen Podcast-Veranstaltung nicht nur dabei, sondern eigentlich die Initiatorin war und ist.
Ja, war, würde ich sagen, aber ja, genau, kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Ja. Kann man so sagen.
Zusammen mit der Felicia ist das damals entstanden. Beziehungsweise, als ich hier angefangen habe bei den Freunden vor 4 Jahren, war diese Idee schon so ein bisschen im Orbit, dass der Wunsch nach einem Podcast da war. Aber noch nicht ganz klar, wer das denn eigentlich machen könnte, wer das ergreifen könnte. Und ja, jetzt gehen wir, glaube ich, schon fast direkt ins Thema rein. Aber ich wage jetzt mal den Vorstoß. Mir ging es tatsächlich so, schon bevor ich hier angefangen habe, habe ich immer mit diesem Wunsch und mit dem Gedanken gespielt, ich würde total gerne mal einen Podcast machen, hatte aber noch nicht so dieses griffige Thema, um was soll es denn eigentlich gehen? Und das ist natürlich ein Herzstück davon, sonst kann man ja gar nicht anfangen. Und als dann schon in meinem Bewerbungsgespräch ich darauf angesprochen wurde, ob ich nicht Lust hätte, einen Podcast zu machen, was eine Riesenüberraschung war für mich in diesem Vorstellungsgespräch, habe ich sofort gesagt, ja klar. Passt perfekt zu dem, was ich eigentlich auch gerne machen würde. Ja, und dann ging das Ganze eigentlich ganz schnell los mit Felicia, die ja schon auch gewisse Vorstellungen hatte, was sie darin sieht. Und dann bin ich da so mit dazugekommen und da haben wir das gemeinsam entwickelt. Und das ist dann, glaube ich, schon, Moment, ich habe im Mai angefangen und im Dezember ging dann die erste Folge schon online. Ja.
Wow. Und wir haben festgestellt, am Anfang ja auch im Zwei-Wochen-Rhythmus.
Ja.
Das ist ja auch ganz schön knackig. Also Podcast produzieren, das dauert echt Zeit. Ich habe das total unterschätzt, aber das ist, also Inhalte vorbereiten, organisatorische Sachen, Technik, sowas alles. Da warst du doch dauerbeschäftigt am Anfang, oder?
Ja, war ich schon gut mit beschäftigt, das stimmt. Vor allem, wenn man noch erstmal dabei ist, auch das Konzept so sich zu erarbeiten und GästInnen einzuladen. Ja, ist schon ein bisschen was. Ich habe tatsächlich auch Bücher gelesen zu den GästInnen, die wir eingeladen haben. Ja, aber ich dachte, wenn schon, denn schon. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen meine Art, dass ich mich gerne dann reinarbeite und reinsteige vielleicht auch manchmal in Dinge. Ja. Aber es gab schon noch Platz für andere Projekte. Aber klar, alle zwei Wochen ist schon gut, ja.
Wer kam eigentlich auf den Namen von dem Podcast?
Ich glaube, es ist tatsächlich auf meinen Mist gewachsen. Aber es war in so einem Brainstorming-Moment, wenn ich mich recht erinnere. Also wir haben eine ganze Weile drüber sinniert, wie das heißen könnte. Und wir fanden das so schön, weil es ja einfach diesem Format entspricht, dass es so nahbar ist. Ne? Und dass es um Menschlichkeit geht, um Nähe, um Authentizität, dieses schöne Wort.
Mhm.
Ja.
Ich finde es auch darüber hinaus wahnsinnig treffend, weil natürlich Freunde der Erziehungskunst, Rudolf Steiners e.V., einfach von denjenigen, die da arbeiten, genau niemand sagt, sondern eben alle immer nur die Freunde. Ich arbeite bei den Freunden oder ne, und das genau, und das spiegelt sich da ja dann auch wieder.
Ganz genau.
Mal ganz davon abgesehen, dass man da ja auch sehr gerne ist, nämlich unter Freunden.
Richtig. Genau.
Ja.
Das ist nämlich auch, glaube ich, von den meisten Leuten hier das Gefühl und auch eine tatsächliche Realität, dass viele Menschen miteinander befreundet sind tatsächlich. Also passt das auch dahingehend, ja, ganz genau.
Ich erinnere mich noch, Eva, wir haben eine Übergabefolge damals mit Lea gemacht, als du in Elternzeit gegangen bist. Du bist Mutter geworden, hast deswegen den Podcast abgegeben. Jetzt bist du wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt musst du uns ja mal ein bisschen abcatchen. Was war denn so los bei dir in der Zwischenzeit?
Puh, viel, viel. Also es war eine extrem schöne Zeit und auch eine extrem heftige Zeit. Ich glaube, es wissen alle, dass du, Tim, ja auch Vater geworden bist. Deswegen, und Momo, nee?
Ich glaube, es ist nicht bekannt.
Ah, okay, ist das ein Geheimnis?
Es ist kein Geheimnis, aber ich...
Okay, und Momo, du hast ja auch Kinder, vielleicht ist das auch eigentlich ein Geheimnis, aber auch kein Geheimnis. Jedenfalls sind wir alle Eltern und wissen, was das bedeutet, Eltern zu werden und was sich da alles so im Leben verändert und dass es einerseits eine Riesenbereicherung ist und gleichzeitig auch eine Riesenbereicherung, dass es ganz schön viel durcheinander wirbelt, im besten, aber auch im herausforderndsten Sinne. Und ja, inzwischen ist unser Sohn bald 2 und ja, ich arbeite jetzt seit 3, 4 Monaten wieder und ja, ist cool. Und jetzt beschäftige ich mich mit meinem eigentlichen Schwerpunkt, Film, bei den Freunden.
Und wir können uns bald auf Filme von dir freuen.
So sieht's aus. Also auch wenn der Podcast jetzt in die Pause geht, könnt ihr mal auf YouTube schauen oder auf unseren sozialen Medien. Da werdet ihr dann abgedatet, was da jetzt so kommt. Und es kommt echt was Cooles. Kann ich schon verraten. Ja, mindestens eine coole Sache.
Cliffhanger. Toll.
Und Momo, du hast wacker die Stellung gehalten.
Ja.
Weil ich war auch zwischendurch in Elternzeit.
Genau.
Und jetzt machen wir hier so unseren Pausenfolge.
Genau. Ja, ich bin dafür ja ein bisschen zum Podcast gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also, wenn man hier mal im Thema bleibt. weil ich habe ja damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann plötzlich war ich mittendrin und dann ging auch noch Tim in Elternzeit und dann war ich plötzlich, stand ich plötzlich mit so einem eigenen Podcast da. War auch eine erstaunliche Wendung, die ich mir vorher gar nicht so ausgedacht hätte. Mhm. Und habe das jetzt wirklich, muss ich auch sagen, schwer genossen. Also ich hatte mir Podcast überhaupt nicht, ich hatte das gar nicht auf der Agenda, dass das was sein könnte, was ich irgendwann mal mache. Mhm. Und das dann aber zu machen und sich dann auch ein bisschen, was du sagst, Eva, sich so in Themen reinzufuchsen oder in InterviewpartnerInnen, mit denen man sich vorher nur ganz rudimentär beschäftigt hatte und dann da so einzutauchen. Ich habe auch mehrere Bücher mit Begeisterung gelesen, so als Recherche, wo ich dachte, wow, wie cool. Und auch tatsächlich, ich habe ja dann vor allem auch am Anfang Leute gefragt, die ich eh schon kannte vorher. Und plötzlich kommt man dann in einem Interview dann in Bereiche, die hätte man sich vorher halt überhaupt nicht ausgedacht. Mhm. Da denkt man, man kennt jemand und dann kommst du bei so einem Interview dann auf so Themen, wo man denkt, krass, wusste ich nicht, dass du da schon mal warst oder dass du sowas erlebt hast oder, ja, also ich fand und finde das sehr bereichernd und inspirierend, muss ich sagen.
Absolut, ich habe es auch sehr, sehr genossen. Für mich war es ein bisschen anders, glaube ich, wie bei dir, dass ich ganz viele Leute wirklich erst da kennengelernt habe, also wegen des Podcasts überhaupt in Kontakt getreten bin mit den Personen. Und fand ich total die schöne Erfahrung, sofort so tief einzusteigen, in der Regel über ein Thema, was die andere Person, also mein Gegenüber, begeistert und vielleicht auch die Lebensaufgabe dieser Person ist. Ich finde, da entstehen einfach Verbindungen ganz besonderer Art. Also ich trage die irgendwie alle jetzt immer noch voll in meinem Herzen, auch wenn es schon teilweise Jahre zurückliegt. Und das ist vielleicht auch so generell ja so eine Sache, die auch über den Podcast hinausgeht. Wenn man mit jemandem anfängt, so über die tiefsten Themen zu sprechen, die größten Beschäftigungen, dass man ja wirklich eine innige Verbindung eingeht. Mhm. Und das sind manchmal nur kurze Momente. Es kann ja auch mit jemandem sein, den man gerade auf der Straße getroffen hat. Aber da war was. Da war was, was einen verbunden hat. Und sei es nur für 5 Minuten. Aber das trägt. Und ich finde, das sind so richtig schöne Erlebnisse im Leben.
Das ist witzig, ne? Jetzt schwelgen wir doch ein bisschen in Erinnerung. Das ist jetzt echt ulkig, weil wir im Vorgespräch dachten, Mensch, was machen wir denn mit dieser Pause? Also wo wir diese Pause verkünden? Reden wir dann über Ende und Abschied? Und dann haben wir irgendwie schnell gemerkt, das kriegt so eine Schwere, da haben wir eigentlich keine Lust drauf. Jetzt sind wir doch ein bisschen im Erinnerungsschwelgen. Ist ja auch schön.
Ja, aber auch ein bisschen darüber, wie Ideen überhaupt in die Welt kommen und wie Verbindungen entstehen und wie Dinge weiterlaufen. Also von meinem Gehirn sozusagen oder von meinem Gefühl in die Welt raus. Wie kann das überhaupt gehen? Mhm. Ja.
Genau.
Zum Beispiel, indem ich mich austausche mit anderen.
Ja. Oder unser Überthema jetzt für heute ist ja, wie kommt eigentlich eine Idee von der Idee dann in das Materielle oder wie verwirklicht sich denn eine Idee? Und auch da finde ich es natürlich total schön zu sagen, okay, Eva hatte vor, 6 Jahren die Idee, irgendwann möchte ich mal gerne einen Podcast machen. Und dann 6 Jahre später hat sie erstens einen Podcast kreiert mit jemand gemeinsam und außerdem hat er dann sozusagen 4 Staffeln, ja, also das ist so, das ging so weiter und es haben dann andere Leute dann da mitgemacht und das wurde dann auch umgeformt oder hat sich so wahnsinnig bewegt und ist jetzt an so einem Punkt, den man sich dann am Anfang, als nur die Idee da war, wahrscheinlich überhaupt nicht ausgedacht hätte.
Ja und nein, also ich finde, das ist auch was einem hilft, wenn man eine Idee hat, sich wirklich, also dieses Dream Big, also wirklich zu überlegen, wo könnte es denn landen, wenn ich diese Idee jetzt weiter ausspinne und wirklich umsetze, wie groß könnte es denn tatsächlich werden? Und ich finde, das ist ein wahnsinniger Motivator, von hinten drauf zu schauen. Mhm. Und so ein bisschen, ja, das hat ja auch was mit diesem Manifestieren irgendwie zu tun, ne? Sich vorzustellen, das wäre schon soweit und dann ins Gefühl reinzugehen.
Mhm. Erzähl mal, hast du eine Geschichte dazu, wo du das gemacht hast?
Ich weiß nicht, ob ich die hier vielleicht sogar schon mal erzählt habe, ganz, ganz anderes Thema, aber meine Abschlussprüfung von der Uni, ich habe ja auch Anglistik studiert, und es war eine mündliche Prüfung, 45 Minuten lang. Also da wird man echt gegrillt. Und ich glaube, so wie jeder war ich auch extrem aufgeregt vor so einer, ja, also es ist eine Extremsituation, ne? Und dann habe ich mir einfach wirklich vorgestellt, also ich habe davon selber, von dieser Technik gehört, habe mir vorgestellt, wie sieht dieser Raum aus? Den kannte ich zum Glück, das hat geholfen. Wie sieht dieser Raum aus? Wer sitzt da? Wo sitze ich? Und habe mir dann vorgestellt, wie dieses Gespräch abläuft und dass es am Ende mega geil war. Ich konnte alle Fragen beantworten, ich war total im Flow und ja, bin richtig so in dieses Gefühl rein. Und dadurch hat sich mein Nervensystem total beruhigt, weil ich ja schon gewonnen hatte. Und so bin ich dann rein, also mit so einer Gewinnereinstellung. Und tatsächlich bin ich mit einer bombenmäßigen Leistung dann auch rausgekommen, also in der Realität dann auch. Und das war eine echt coole Erfahrung. Und das mache ich seitdem regelmäßig. Also wenn ich merke, ich werde total nervös, dann gehe ich immer gedanklich an das Ende, an das erfolgreiche Ende des Projekts. Ja.
Sehr geil. Ja. Mhm. Kann ich noch nicht die Technik, das finde ich ja spannend.
Ja. Weil das Gehirn kann ja nicht entscheiden zwischen einer Vorstellung, wenn sie konkret genug ist, und der Realität.
Geil.
Es ist so ein bisschen das Beispiel, das kennst du bestimmt oder ihr, wenn man sich, das können wir jetzt gleich machen, wenn man sich eine Zitrone vorstellt, man würde da jetzt reinbeißen, ja, beginnt ja sofort der Speichelfluss.
Ja.
Ja, genau so ist das auch bei anderen Sachen.
Ach, geil.
Ja.
Okay, also ich materialisiere jetzt mal meinen Lottogewinn.
Ja, das ist schwierig vielleicht, weil man da so wenig Einfluss drauf hat. Aber für Präsentationen oder ja, wo man irgendwie so eine Präsenz braucht, ich glaube, das ist mega. Ja, und ihr, wir haben ja uns ein bisschen Fragen überlegt. Sollen wir da mal reinsteigen?
Ja, gerne. Magst du gleich mal anfangen?
Kann ich machen. Boah, ich habe drei knackige, ich überlege gerade, welche am schlausten ist. Ja, ich nehme, glaube ich, die Spicy-Frage am Anfang.
Geil, mit dem Intro. Jetzt bin ich schon gespannt, wen du fragst.
Achso, ich dachte, ich werf das einfach erstmal in den Raum.
Ah.
Was ist der herausforderndste Moment zwischen einer Idee und der Umsetzung?
Mhm.
Eurer Meinung nach?
Also ich würde da mal hineingehen. Der, in dem es anders kommt, würde ich sagen. Also wenn ich eine Idee habe und je nachdem, wie offen ich bin mit dieser Idee oder wenn ich eine Idee habe und dann formt die sich in eine bestimmte Art und Weise und und dann habe ich irgendwann eine sehr klare Vorstellung, wie das vonstatten geht und dann funktioniert das so aber überhaupt nicht. So, und das gibt dann doch wieder eine andere Rückmeldung oder ein anderes und ich muss eigentlich wie... ich habe das vor kurzem mal beschrieben mit, es ist, als würde Google die Route berechnen, Google Maps.
Okay.
Und dann fährt man aber einfach nicht auf dieser Route und muss so die ganze Zeit die Route neu berechnen. Und immer muss man die Route neu berechnen und so. Und das finde ich den herausforderndsten Teil. Also das kommt natürlich auch aus meiner, das finde ich auch das herausforderndste an Kindern. Zum Beispiel, wenn ich Kinder habe und ich plane mir meinen Tag, so wie der irgendwie so, ich glaube, wie der so laufen muss, damit ich meine Energie gut einteilen kann. Und dann hat man Kinder und das klappt überhaupt nichts davon, weil die machen einfach, die brauchen was ganz anderes und die wollen was anderes und man muss immer so nachjustieren. Und so ist es auch, wenn man irgendwie eine Idee hat. Also ich meine, ich bin gerade in der Mitte von einem Bauprojekt. Also wir wollen das Haus umbauen und überhaupt nichts läuft so, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Also gar nichts. Und immer wieder also dann nachzujustieren und zu sagen, ach so, ah okay, aber dann müssen wir da nochmal hier lang gehen und da nochmal dort lang gehen und das nochmal so ändern. Und auch sozusagen die Grundidee, an der Grundidee nachzujustieren, das finde ich das, und darin gelassen zu bleiben, das finde ich das Herausforderndste.
Und du, Tim, hast du auch schon eine Idee?
Also intuitiv kam mir dieser Satz dann, wenn es real wird. Also dann, wenn das so auf dem Boden der Tatsachen ankommt. Ich musste denken an, ich hatte so im Freundinnenkreis mit Anfang 20, da hatten wir oft, wenn wir zusammen im Urlaub waren oder irgendwie zusammen saßen, hatten wir so die Idee, oh, es wäre so toll, wenn wir zusammen wohnen würden und ein Hausprojekt aufmachen oder so. Und dann ging das so ein paar Jahre, dieses Rumträumen und Visionieren, das waren immer ganz wunderschön. Da haben wir uns richtig ausgemalt und wie die Räume aussehen und wie wir dann zusammen so Alltag verbringen und im Garten steht ein Pflaumenbaum und dann ist der im Herbst reif und du backst auch so tollen Pflaumenkuchen und so. Und so, so richtig im Detail und dann irgendwann, und das ist dann, das kenne ich auch von mir, dass ich oft so eine Rolle habe, dass ich sage so, hey komm und jetzt machen wir es doch mal. Und habe dann ein Treffen organisiert und wir haben uns ein Wochenende Zeit genommen und haben angefangen drüber zu reden, ja, wo wäre das denn? Wir haben alle unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt. Was haben wir denn? Also so Realo-Fragen halt, ne? Wie können wir das finanzieren? Was gibt es da für Modelle, auch solidarische Modelle, Mutual-Syndikat und so. Und es wurde ganz konkret und am Ende des Wochenendes war klar, wir werden es nicht machen. Also es ist einfach, in dem Moment, wo es real wurde, haben Leute gemerkt, oha, es wird verbindlich. Ich muss da wirklich eine Entscheidung treffen, ich muss da reingehen. Ich muss vielleicht auch Geld in die Hand nehmen. Ich muss meinen Wohnort wechseln. Bin ich da bereit zu? Also es kamen einfach all die Fragen, die wir, glaube ich, die Jahre davor im Träumen vermieden haben. Und ich bin ganz froh, wir haben dann entschieden, wir machen es nicht. Wir bleiben lieber befreundet.
Wir bleiben lieber befreundet, ja, okay.
Und das ist ja auch gut.
Ja, ah, krass. Das ist ja interessant. Also Momo sagt, wenn sich die Grundbedingungen ändern, ist für dich so der herausforderndste Punkt. Und für dich, wenn es real wird oder kurz davor, ne? So der Reality-Check irgendwie.
So der Kipppunkt, ja.
Für mich ist es ein bisschen anders, weil vielleicht habe ich auch an andere Ideen gedacht, eher so die mit mir alleine eher zu tun haben vielleicht. Da habe ich so für mich festgestellt, die herausforderndste Zeit, ist eher eine Zeitspanne, ist weder die zündende Idee, noch wenn es dann real wird, sondern nach der Idee gibt es so eine Zeit, da wird diese Idee detaillierter, bekommt konkretere Ausmaße. Und es ist ja nicht von jetzt auf gleich alles klar, wie lässt sich das dann umsetzen, wie wird das finanziert. Und da habe ich für mich festgestellt, in der Zeit muss ich ganz still sein und nicht so sehr in Austausch gehen mit anderen, weil oft dann diese kritischen Fragen sind mir viel zu früh. Also das bremst mich total im Fantasieren, im einfach mal laufen lassen. Und die Widerstände sind für mich zu früh. Ich muss bis zu einem gewissen Grad der Vollständigkeit schon gekommen sein, dass ich mich diesem Gespräch aussetzen kann. Sonst rolle ich mich wieder ein, mache die Decke drüber und sage, ja, okay, dann mache ich es halt nicht. Irgendwie. Also es ist so ein, ja, wie so eine vulnerable, fragile Zeit, wo die, ja, das wachsende Baby sozusagen beschützt werden muss. Das ist für mich so die herausforderndste Zeit. War auch schön, natürlich.
Kann ich total nachvollziehen.
Wow, ja. Das hat auch was Verletzliches, ja.
Total. So, das schaffst du doch eh nie und so. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht.
Ja. Ich habe vielleicht eine Frage, die da anschließt.
Ja.
Habt ihr auch schon mal eine Situation gehabt, wo ihr habt so eine richtig, so richtig geile Idee und die ist so toll und ihr seid so richtig Feuer und Flamme und dann erzählt ihr die und es gibt so keine Resonanz.
Boah.
Und es ist eher so, ah ja, okay, und das Gespräch geht so weiter. Also wo so diese Idee einfach, dieses Feuer springt nicht über.
total. Und das hängt ja genau mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, dass wenn man selber so richtig on fire ist, fühlt sich das so richtig geil an und man möchte es machen und man hat so viel Energie, was dadurch freigesetzt werden kann. Und wenn das dann auf jemanden trifft, der so null beeindruckt ist, das ist ein richtiger Dämpfer. Mhm. Richtiger Dämpfer. Ja, und das genau ist vielleicht auch ein Punkt, dann sich wirklich zu überlegen, mit wem teile ich das als erstes? Mhm. Oder sagen wir mal die ersten 5 Personen. Die sind super wichtig. Mhm. Danach ist vielleicht irgendwann dann auch egal, wenn dann jemand mal nicht so toll reagiert, ne? Aber so die ersten 5, die müssen einem schon auch irgendwie das Feuer noch mehr, noch größer machen.
Mhm. Da würde ich auch total mitgehen. Ich habe vor allem, ich würde da insofern sehr mitgehen, als dass ich weiß ganz genau, wen ich wofür anrufe.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Es ist mir vollkommen vorher schon klar, wem ich was erzähle und warum. Also ich habe 3 ältere Schwestern und ich weiß so ungefähr, wie die auf was reagieren. Mhm. Und das ist ja halt total wichtig einfach. Und ich weiß auch, wer sozusagen in meinem Umfeld eher derjenige ist oder diejenige ist, die dann sagt, echt, willst du es echt machen? Und Bedenkenträger und so. Und ich weiß zum Beispiel bei meinen 3 Schwestern, da kann ich eigentlich so fast mit allem kommen. Und die erste Reaktion ist eigentlich, kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Und das,
cool. Das ist Gold wert.
Gold wert, ja, absolut. Ja.
Wobei natürlich auch die Bedenkenträger sind auch Gold wert, aber halt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Später, wenn man schon gefestigt ist, dann ist es super so zum Prüfen, nochmal gucken.
Ja. Ne? Aber auch dann können die nerven.
Ja, klar. Ja, aber die braucht es schon auch in der Gesellschaft.
Ja, klar.
Ich finde die manchmal nur so mittelwichtig. Ich finde diese so, diese Bedenkenträger, die aber nur Bedenken äußern und keinen Gegenvorschlag machen, das finde ich, da bin ich not amused. Bin ich auch nicht dabei. Da würde ich dann auch nicht sagen, ja, ist aber total wichtig und richtig, dass du deine Bedenken, da denke ich dann irgendwann so, nee, Freundchen, also dann stelle bitte dein Konzept vor. Habe ich jetzt keine Lust mehr irgendwie, mich nur ausbremsen zu lassen mit so einem, oh je. Und dann aber nichts und sonst nichts in die Hand zu kriegen.
Mir hat mein Kollege gesagt, Machtfragen stellen und nicht in Verantwortung gehen, das ist richtig scheiße.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Ja, ich muss euch schon ein bisschen widersprechen. Also ich finde, ist es schon, wenn es jetzt nur und so Merkel ist, okay. Dann denke ich irgendwann, die Person ist vielleicht selber nicht besonders zufrieden oder ist gefrustet über ihr eigenes Leben. Okay, aber vielleicht gibt's ja doch Anteile von der Kritik, die berechtigt sind. Ne? Und klar will man das nicht so gerne hören, aber manchmal ist da schon was dran.
Wahrscheinlich ist der Unterschied, mit welchem Gestus passiert. Ne? Bin ich irgendwie wohlwollend und zugewandt und will dich unterstützen? Mhm. Ich glaube, im Kontext von der Grundeinkommensdiskussion haben das so Grundeinkommensbefürworter mal gesagt, entweder man versucht es zu verstehen oder man versucht es zu zerstören. Und dass das so ein Unterschied ist. Ne? Dann kann man trotzdem sagen, finde ich nicht gut, unterstütze ich nicht. Ich bin für was anderes, aber ich hab versucht zu verstehen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist eine gute Differenzierung. Ja, das stimmt.
Ich musste an was ganz anderes denken, an so einen ulkigen Fail. Ich weiß nicht, warum ich den erinnere. Das ist schon über 20, nicht ganz, das sind ungefähr 20 Jahre her. Da habe ich Abitur gemacht.
Tim, wir sind alt.
Und dann.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab, aber da gab es so Abi-Motto. Ne? Da war dann so eine Versammlung vom ganzen Jahrgang, 80 Leute. Und dann war so die Frage, was ist unser Abi-Motto? Und mein bester Freund damals, mein bester Schulfreund und ich, und wir haben uns schon 2 Wochen kaputt, wir hatten einfach die beste Idee, die war so witzig. Wir haben uns schon so 2 Wochen kaputt gelacht und dann sind wir in dieser Versammlung halt aufgestanden ans Mikro und haben gesagt, Leute, unser Vorschlag, und hinten ist die Ente fett. Genau, und dann kam genau das, was jetzt auch passiert ist, zwar so Stille.
Ich check's noch nicht mal.
Genau, und dann hat so die Moderation gesagt, was gibt's noch für Vorschläge?
Verständlich. Also, ja, wenn man Witze erklären muss oder so, Pointen ist schwierig.
Ja, genau. Und das ist halt Humor, ne? Ja, okay, danke.
Ich check's immer noch nicht. Ja. Kannst du es mal kurz, lest mal kurz auf.
Es ist einfach Nonsens. Es ist einfach, weißt du, alle haben halt den allerwitzigsten Spruch gesucht, der halt so ist. Und wir hatten einfach irgendeinen Quatschvorschlag, um halt auch eine Pointe draus zu machen.
Ja.
Und das hat, fand niemand gut.
Wie findest du es jetzt so mit 20 Jahren Abstand?
Ich finde es immer noch großartig, aber ich kann auch drüber lachen. Ich kann auch wirklich über uns selber lachen, dass wir halt auch so dachten, yeah, wir haben die geilste Idee. So, und dann fand es niemand gut.
Mega Idee.
Ja, genau. Ich kann auch verstehen, dass Leute es nicht die Mega Idee fanden. Das ist, glaube ich, der Gag.
Nein, aber da lernt man dann ja auch was über Kompromiss oder auch über über Demokratie, finde ich, beim Abi-Motto, weil wir waren 100 Leute im Jahrgang. Und selbstverständlich hat man da ein ziemlich lames irgendwie Kompromiss-Motto am Schluss.
Ah, ja.
Weil du triffst ja, weil man einfach diesen, du musst halt was, womit alle irgendwie mitgehen können. Und das ist halt nicht das, was halt 10 Leute mega lustig finden.
Hattet ihr schon mal einen Moment? Oh.
Nee, ich habe da auch nur so ein ja, genau. Das hat voll viel damit zu tun, wie viele Leute mitkochen. Es wird halt unter Umständen immer verwässerter, wenn es noch mehr EntscheidungsträgerInnen irgendwie gibt. Ja, manchmal ist es halt cool, wenn es, vielleicht wenn dein Freund und du das weitergetrieben hättet und dann eine ganze Story drum euch ausgedacht hättet, dann wäre es wieder mega cool und alle hätten mitgemacht. Vielleicht war es zu wenig, nur dieser Spruch.
Ja.
Wäre jetzt so vielleicht meine Idee.
Ich hätte auch noch eine Frage an euch, weil wir es ja davon von der Idee zur Umsetzung, was ist die naheliegendste Idee, die aber trotzdem gescheitert ist und was ist die weit hergeholteste Idee, die aber tatsächlich erfolgreich wurde? Tim lacht.
Über Enten und Wohnungen.
Nee. Wollt ihr nicht auch mal in so einer Beziehung, wo ihr dachtet, ah ja klar, wir werden alt zusammen. Und 3 Monate später. Ich fand es in dem Moment total naheliegend.
Ja klar. Auf jeden Fall. Dass man dann im Rückblick gar nicht mehr verstehen kann, was er da geritten hat. Ja.
Hormone sind crazy stuff.
Das war bei mir auch das Beispiel. Oder das ist lustigerweise, als ich selber darüber nachgedacht habe, war auch bei der naheliegenden Idee eher halt so eine Beziehung, also so Liebesbeziehung und dass man so, oder ich habe eigentlich naheliegend so, es müsste doch ganz einfach sein, eine Partnerschaft zu finden. Das ist doch eine naheliegende Idee eigentlich.
Rein theoretisch.
Ja, das war total, ich war einfach von 27 bis 37 Single.
Oh, krass.
Und stand da aber die ganze Zeit dabei und dachte so, hä? Warum? What's the point? Das ist doch eigentlich so, das ist doch total naheliegend. So. Und das ging überhaupt nicht. Also da hatte ich dann immer so, 3 Monate mal eine Beziehung und das und dann.
Situationship.
Ja, Situationship und dann war es halt wieder vorbei.
Ach, geil.
Und es war aber so nicht, und ich war aber richtig gehend irritiert davon, dachte so, das ist doch. Also, ja. Weiß nicht, war einfach nicht.
Ja, vielleicht wachsen ja auch mit der Zeit die Ansprüche, oder? Dass man, also fairerweise.
Also ehrlich gesagt, hoffentlich.
Ja. Genau.
Ich hatte dann mit 37 habe ich jetzt schon echt einen knaller Partner abgegriffen. Also Ja, oder was heißt die Ansprüche im Sinn von, wie gut muss das sein? Weiß ich nicht, weil ich finde auch gut und schlecht ist da wahrscheinlich die völlig falsche Kategorie. Aber dass man sich natürlich mit im Laufe der Jahre immer irgendwie besser kennt und deswegen mehr darüber weiß, was auch Erfolg verspricht überhaupt. Also wie du sagst auch, Tim, dass man jetzt in der Retrospektive so denkt, hä, aber warum habe ich denn überhaupt gedacht, dass das funktioniert? Da passt ja überhaupt wirklich gar nichts zusammen.
Ja, genau das habe ich auch tatsächlich gemeint, dass man sich selber besser kennenlernt und auch vielleicht mehr weiß, was man eigentlich will.
Und ja, ich habe auch mal zu einem Ex-Freund von mir, mit dem ich im Studium zusammen war, zu dem habe ich auch mal gesagt, wir hatten keine Beziehung, wir hatten eine schlechte Idee.
Oh, wow, das ist hart zu hören. Das ist heftig.
Nein, das war 15 Jahre später, wir waren dann gut befreundet, okay. Aber es war wirklich, also da dachte man, rückblickend dachte ich so, was war das denn? Also es gibt wirklich, null bis fast überhaupt keine Minus. Überschneidung von was wir eigentlich auch wollten damals von Beziehungen.
Und hat er das dann auch so empfunden, rückblickend? Oder war das, es kann ja auch sein,
also,
dass das auseinandergeht.
Also er war etwas gnädiger. Er war etwas gnädiger, aber ich glaube auch, dass er, er war etwas gnädiger im Rückblick. Aber ich glaube, wir waren uns schon auch sehr einig, dass es eine viel bessere Idee ist, wenn wir nicht zusammen sind.
Immerhin.
Nee. Da kann ich vielleicht nochmal meine Frage nochmal mit reinbringen. Woher weiß ich denn, ob sich eine Idee lohnt, umzusetzen? Habt ihr da so Ankerpunkte oder so Entscheidungsmomente? Ja. Ja, nein.
Wie? Ich habe einen schönen Ankerpunkt. Weiß ich nicht. Gibt's nicht. Das weiß ich nicht vorher. Ich muss beginnen, ich muss es machen und dann weiß ich es danach.
Durchs Erleben.
Das war auch sowas, was mir so sehr geblieben ist. Ich habe ein ganz tolles Theaterstück gemacht, das heißt Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner. Und es geht darum, es ist absichtlich provokant.
Okay.
Und es geht eben darum, das war eine Stückentwicklung und die SchauspielerInnen versuchen, ein Theaterstück zu machen als und über Hilfsprojekte.
Ach cool.
Und die Meinungen innerhalb derjenigen, die das versuchen, auf die Beine zu stellen, gehen so krass auseinander. Also man zerfetzt sich so sehr darüber, was überhaupt Hilfe ist und wie man überhaupt hilft und ob das überhaupt geht und so. Und die Standpunkte sind so unterschiedlich, dass sie eigentlich im Grunde vollkommen daran scheitern, ein Hilfsprojekt auf die Beine zu stellen. Und das ist das Theaterstück. Und für dieses Theaterstück bekommt man nur die Rechte, wenn man mit den Einnahmen eine Hilfsorganisation unterstützt.
Ach, geil. Cool.
Und das heißt, ich habe das gespielt und wir haben eine evangelische Hilfsorganisation unterstützt, die so verschiedene Projekte hatten. Und die hatten eben lange Zeit, hatten die Waisenhäuser in Rumänien mitfinanziert. Und jetzt waren die eben gerade auch dabei, einen Schulbau in einem nordafrikanischen Land, das ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, zu finanzieren. Und die haben wir dann eben auch gefragt, woher wisst ihr denn, dass das funktioniert oder dass das denen überhaupt hilft oder, und da war dann wirklich so eine 60-jährige liebe Mutti, die noch den Kuchen für die ganze Versammlung mitgebracht hatte, hat dann gesagt, das weiß ich nicht. Das wusste ich auch bei den Waisenhäusern nicht. Man weiß das vorher nicht, ob das hilft. Aber was soll ich denn machen? Einfach gar nichts? Soll ich hier sitzen und einfach nichts tun? Das ist doch keine Option. Ich muss es doch versuchen. Und dann, wenn ich es probiert habe, dann kann ich dir dann danach sagen, ob das funktioniert hat, ob meine Hilfe was genützt hat und ob die damit was machen konnten. Und das ist mir so hängen geblieben, weil ich dachte, nee, weiß man halt nicht. Aber man muss es doch trotzdem probieren.
Das ist eine schöne Einstellung.
Und so würde ich auch mit Ideen umgehen. Nee, du weißt das nicht, ob sich das jetzt lohnt, ob das. Natürlich gibt es so kleine Ideen, wo man denkt, dass damit hast du jetzt schon viele Erfahrungen gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall, nochmal in Urlaub zu fahren, nochmal wandern zu gehen. So, ne? Also lohnt sich auf jeden Fall jetzt, wo wandern zu gehen, wo ich noch nie wandern war oder so, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Wandern gehen, wo ich noch nie war, halt total toll ist für mich. So, aber ich weiß das nicht, ob sich das lohnt vorher.
Ich könnte noch sagen, ich glaube, ich habe so Parameter, ob ich dranbleibe. Das Erste, was ich zum Beispiel dachte, ist, geht es auch in die Umsetzung an irgendeinem Punkt? Ich glaube, das ist eine Sache, die mir halt wichtig ist, weil ich irgendwann, wenn es noch eine Idee und noch eine Vision und so, und dann wird es mir langweilig. Ich glaube, ich brauche dann den Moment auch, wo ich sage, okay, und jetzt komm, geht's in die Umsetzung. Und dann lohnt es sich für mich, da dran zu bleiben. Und ich glaube auch sowas wie, ich finde gar nicht so die richtigen Worte, vielleicht geht es in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Momo, dass es zu irgendwie einer Art Lebensentscheidung von mir passt. Also, dass ich so ein Gefühl habe von Stimmigkeit, von Sinnhaftigkeit, also dass diese Idee, die Umsetzung richtig ist für mich in meinem Konzept. Ich musste dran denken an, das ist hier auch im Podcast erschienen, ein Interview mit dem Alex Repening, und da ging es so um sozialen Aktivismus und soziale Bewegung. Und der hat dann von einem Aktivisten erzählt, der, keine Ahnung, seit 40, 50 Jahren diese Arbeit macht. Und der Alex hat ihn mal gefragt, hey, woher nimmst du diese Kraft, das zu machen? Und er hat gesagt, du, ich habe das entschieden. Ich habe das vor Jahrzehnten entschieden. Das ist meine Aufgabe. Ich stelle mir diese Frage gar nicht. Und das fand ich total stark. Also dieses irgendwo an irgendeiner Stelle habe ich in meinem Leben mir eine Frage reingeholt und gesagt, und das ist jetzt eine der Fragen, zu der ich hier bin.
Ja, Entscheidungen finde ich auch total, haben total viel damit zu tun, mit Ideen und ob was umgesetzt wird oder nicht. Ist man überzeugt von dieser Entscheidung und hat man diese einfach feste getroffen? Und dann geht es halt auch durch dick und dünn. Wenn es auch mal nicht so rosig aussieht, macht man halt trotzdem weiter, wenn man es einfach entschieden hat. Ne? Das setzt ja auch viel Kraft frei, einfach zu sagen, nee, jetzt geht's los. Ich bleib dabei. Und vielleicht auch, wenn man eine starke Entscheidung trifft, weiß man ja trotzdem auch nie zu 100%, ob man das gut findet. Also ich denke, das ist wieder ein bisschen so diese 80-20, das 80-20-Maß vielleicht, ne? Das reicht vielleicht auch.
Was war das nochmal, 80-20?
Ach, das ist ja so ein Maß, was ganz oft greift. Also dass 80% einfach auch reicht. Man muss nicht bei allem immer 100. Also und zum Beispiel auch bei so Aufwänden, dass die letzten 20%, um etwas vorzubereiten, teilweise auch 80% der Zeit brauchen und aber gar nicht unbedingt nochmal 80% besser werden. Also dass man auch so Luft lässt nach oben. Und ja, vielleicht ist das, kann das sich auch erst richtig anfühlen, wenn man es entschieden hat und gemacht hat. Also vielleicht muss man mit dieser Unsicherheit und der Unbekannten einfach auch leben und da rein vertrauen, dass es irgendwie schon wird.
Jetzt kann ich ja meinen Dad-Satz sagen, wo ich schon geschämt wurde von euch in Vorbesprechung. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja. Es ist schon so.
Ich möchte noch eine weitere Frage reinstreuen, weil ich gedacht habe, meiner Erfahrung nach ist von Idee bis zur Umsetzung, gibt es ja so einen Zwischenbereich, der so Metamorphose ist. Also wo man in so einem, alles wird irgendwie gerade anders, alles wird so, man verlässt so einen Bereich, den man kannte, und man ist aber noch nicht da, wo man es jetzt kennt. Gab es in eurem Leben irgendwann den Moment, wo diese Phase der Metamorphose, wo es in Bewegung ist, angenehm war?
Wow.
Mein erstes Gefühl wäre jetzt nein.
Also, wenn es nur angenehm war, dann würde ich auch sagen, nein. Aber vielleicht ja, wo es auch angenehm war.
Ja, es geht ja speziell um diesen Moment, wo es noch nicht klar ist, oder?
Mhm.
Wo es noch alles so in Bewegung ist. Also angenehm wäre jetzt nicht das Wort, was ich dafür wählen würde. Ich finde es schon sehr aufwühlend und unruhig auch. Also es hat auch was Magisches. Es ist halt aber eher diese Aufregung, diese nervöse Aufregung. Manchmal ist es eher eine freudige Aufregung, aber schon auch eine Unruhe. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ach gemütlich, ich lehne mich jetzt mal zurück und finde ich total entspannt, dass ich gerade nicht weiß, wo die Fahrt hingeht.
Mhm.
Das nicht.
Nee.
Bei dir, Tim?
Also es sind nicht nur, ne? Ich glaube, die Einschränkung war bei mir nicht nur, aber ich erinnere mich an eine Zeit, so mit Anfang 30, wo ich irgendwie wusste.
Damals. Wie so ein Opi.
Nee, das war halt da. Passt ja, egal.
Sorry, aus dem Konzept
gebracht. Sticheln ist gut. Wo Reibung ist, ist auch Wärme.
Auf jeden Fall. Hey, ich bin gleicher Jahrgang, also von daher passt das.
Ey, echt?
Hast du schon wieder vergessen?
Ja, hab ich vergessen.
Wir haben das schon zweimal festgestellt.
Ach so. Ja, guck mal in den Spiegel, du.
Ja, ja.
Also, als ich... ich fange nochmal neu an. Ich erinnere mich an so eine Zeit, wo ich wusste, dass ein Lebensabschnitt zu Ende geht. Also ich habe damals in Leipzig gelebt und wusste irgendwie, wie ich wohne, bestimmt nicht mehr so richtig. Das musste gar nicht die Stadt sein, die es wechselt. Aber auch beruflich hat irgendwie nicht gestimmt so richtig in der Zeit. Ich war selbstständig und irgendwie war es nett, aber irgendwie hat es mich auch nicht mehr so gecatcht. Und dann habe ich mir Zeit genommen, ich glaube 3 Monate, wo ich einfach unterwegs war. Und das war irgendwie auch wichtig für mich, unterwegs zu sein. Ich war beruflich unterwegs, aber bin auch einfach dazwischen dann, hab Leute besucht, war im Kloster, hab einfach, ja, ganz bewusst so Begegnungsorte gesucht und war irgendwie so offen für Neues und hab das als eine ganz, also total schöne Zeit in Erinnerung. Man verklärt ja so ein bisschen im Rückblick.
Ja.
Da waren, also wenn ich nochmal nachdenke, da waren auch Momente von Verzweiflung und es ist anstrengend finden. Aber ich konnte es im Großen und Ganzen gut aushalten, dass da ich nicht wusste, was kommt. Nur eine Ahnung, es kommt was Neues. Ja, und dann habe ich mich verliebt. Und jetzt haben wir ein Kind. Also ist doch was draus geworden.
Ja, voll. Ja, voll.
Ja.
Das ist schön. Ja, und es ist ja auch die Frage, ob man sich nur, weil etwas aufregend, unruhig und vielleicht auch unangenehm ist, ob man sich davor scheut oder ob man es vielleicht auch gerade deswegen auch immer wieder sich in solche Situationen begibt, weil man halt weiß, nach dieser Metamorphose kommt halt ein nächster Schritt und nächste Stufe vielleicht sogar im Leben. Ist vielleicht, ja, ist es sogar nur eine Notwendigkeit. Ich glaube, Entwicklung ist halt sehr oft auch, hat Phasen von, ja, nicht so easy.
Mhm.
Aber halt auch spannend, klar. Und du, Momo?
Mhm. Ich muss gerade so lachen, weil ich so dachte, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft in meinem Leben ich mir gewünscht habe, denn mein Leben wäre ein bisschen langweiliger.
Mhm.
Und ich habe überhaupt nie die Entscheidungen getroffen, die das Leben dann langweilig gemacht haben.
Ja, genau.
Einfach zu keinem Zeitpunkt. Ja, dann immer so, was weiß ich, schon allein bei der Berufswahl und so. Das ist einfach so, das ist einfach total ich habe eben nicht irgendwie eine klassische Ausbildung und dann in den Beruf und dann macht man so oder und schon allein der Rhythmus ist immer anders und also meine Lebensentscheidungen waren nie so, dass es ja, dass es langweilig ist und dann war immer wieder der Wunsch so da, so dass ich empfinde die Metamorphose eigentlich immer als unangenehm und anstrengend und bin da nicht gerne und entscheide immer und immer wieder Sachen, die zur Metamorphose führen. Also
ja, genau.
Die ganze Zeit.
Ja.
Ja. So. Ich finde mein Leben nicht unangenehm insgesamt. Aber ja, ist doch interessant. Mhm. Also,
umtriebig.
Mhm. Ja.
Ach, Momo, das ist gut. Gut, auch vor dem Hintergrund, dass du gerade in der Wasserschadenwohnung sitzt, die du umgezogen bist. Vor kurzem in der Hoffnung, den neuen Wohnraum und so, ja.
Ja.
Mittendrin in der Metamorphose, ne?
Mittendrin in der Metamorphose, deswegen kam ich drauf, weil die momentane Metamorphose ist wirklich also das, die unangenehmste Metamorphose, die ich überhaupt hier erlebt habe.
Oh, okay.
Glaube ich. Aber das hätte ich dir wahrscheinlich über die letzte auch gesagt.
Das wollte ich gerade fragen. Fühlt es sich immer so an oder ist es eine Steigerung von vom letzten Mal?
Nein, ich glaube, es ist schon gesteigert, aber ich finde das immer, also diese Phase, in der so gar nicht klar ist, wie es jetzt, ja, oder wo man halt merkt, so, es ist ein totaler Zwischenzustand. Was auch absurd ist, weil ich bin ja in einem Beruf, der ja, also meine Arbeit ist Metamorphose. Ich probe 6 Wochen ein Theaterstück. So. Und bei der Premiere präsentiert man dann einen Zustand, zu dem man dann gekommen ist. Also ist ja, und das ist ja wahnsinnig in Bewegung. Und das hat aber so einen ganz, ganz klaren Rahmen. Und der ist dann, stimmt, siehst du, jetzt beantworte ich es mir doch. Das ist angenehm. Dieser Wandel innerhalb dieses Rahmens, den empfinde ich als total angenehm. Mhm. Darin, das ist so ein bisschen vielleicht auch, was du gesagt hast. Dann kann man innerhalb eines Rahmens so loslassen. Da steckt man sich den Rahmen so. Und jetzt gehe ich einfach mal drauf los und weiß es nicht.
Und das ist doch das Spannende eigentlich, oder? Also es braucht ja dieses Unverfügbare ein Stück weit, damit das entstehen kann, damit diese Resonanz überhaupt entstehen kann. Wenn ich alles kontrolliert habe, dann entsteht es nicht.
Mal ganz davon abgesehen, dass ja absolute Kontrolle eine absolute Illusion ist. Mhm. Also.
Ja, klar. Ja. Und Entwicklung ist, glaube ich, auch gar nicht möglich. Dann, ja, denke ich auch.
Ja.
Okay, ich hätte noch eine letzte Frage für euch.
Ja.
Warum ist es gut, dass es manche Ideen nicht in die Umsetzung schaffen?
Oh Gott, Eva. Weil sie gewaltvoll sind.
Ja, nicht jetzt absurde Sachen, sondern von Ideen, von denen man mal überzeugt war. Also warum ist Scheitern in der Umsetzung auch mal gut?
Magst du vielleicht selbst eine erste Geschichte dazu erzählen?
Nö.
Eine Geschichte aus deinem Leben?
Habt ihr was?
Ich habe ein bisschen eine Geschichte, die habe ich hier auch schon erzählt im Podcast. Ich hatte die Idee, dass ich festangestellt bleibe als Schauspielerin. Das war mir eigentlich, ich hatte überhaupt nicht den Plan, freischaffend zu sein. Und hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich gelernt, wie man freischaffend ist und bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig und freischaffend und habe wahnsinnig gewonnen daran. Also bin darüber total froh. Und ich glaube, deswegen wäre meine Antwort eigentlich ein bisschen die gleiche Antwort, die ich schon gegeben habe, nämlich weil man es vorher nicht weiß. Ob sich die Idee lohnt. Und weil man es nicht weiß, probiert man es aus und manche funktionieren dann nicht. Und dann erst viel später merkt man, warum das ja vielleicht ganz gut war. Dass es nicht geklappt hat.
Ja, das wäre auch eher mein Resümee gewesen dazu. Also, dass man erst manchmal reichlich später erst versteht, warum es nicht geklappt hat und warum das auch ziemlich gut war, dass es nicht geklappt hat. Also ich habe jetzt, Tim, wenn du mich fragst, was habe ich da für eine Story, habe ich jetzt nochmal daran gedacht, dass ich ja, bevor ich zu den Freunden gekommen bin, wollte ich eigentlich auswandern nach Indonesien und hatte da ja ein Riesenprojekt geplant und hatte ja schon meine Wohnung gekündigt. Ich war wohnungslos, ich hatte keine Arbeitsstelle mehr. Richtig verrückt, ich hatte, genau, alles schon, Visum, alles. Und dann kam ja Corona und hat so den Plan komplett auf den Kopf gestellt. Und in dem Moment war das für mich total schlimm, ganz, ganz arg schlimm. Ne? Wieder Metamorphose, aber gezwungenermaßen von außen. Das war ja dann vielleicht noch schlimmer im Empfinden. Und im Nachhinein denke ich so, zum Glück hat das nicht geklappt. Also weil unser Leben wäre so anders geworden. Also unser meine ich jetzt von meinem Partner und mir. Und das haben wir schon oft festgestellt, dass das alles ziemlich naiv war, was wir uns da so ausgedacht haben. Und wir waren überhaupt nicht abgesichert finanziell. Und vielleicht hätte es das auch gebraucht, um das zu schaffen. Also manchmal hilft ja Naivität auch über dieses Sicherheitsbedürfnis hinaus. Mhm. Und die Idee ist so aufregend, dass man es einfach macht. Und man kriegt es dann schon irgendwie hin. Man wurschtelt sich dann da so durch. Aber ich glaube, da wäre echt viel auf der Strecke geblieben. Und da bin ich jetzt im Nachhinein auch total froh. Auch jetzt irgendwie mit 4 Jahren Erfahrung bei einer NGO würde ich auch ein Kulturprojekt ganz anders angehen. Ne, auch vor allem so Kultursensibilität habe ich jetzt auch nochmal viel, viel, viel dazu gelernt. Hm. Weil das hätte ja bedeutet, mit Menschen aus einer anderen Kultur ganz viel zusammenzuarbeiten. Und da bin ich jetzt deutlich weniger blauäugig. Im guten Sinne. Mhm. Ja. Das ist gut, diese Idee ist nicht in die Umsetzung geschafft hat, zu dem Zeitpunkt. Sie ist noch irgendwo in der Schublade. Mal gucken, ob es irgendwann nochmal aufgezogen wird. Ich werde immer mal wieder darauf angesprochen. Auch von Leuten, die da mal dabei gewesen wären. So, ja. Das ist ganz spannend. Also manche Ideen sind vielleicht auch so, werden auch geparkt, weil sie noch irgendwie so ein Puzzlestück fehlt vielleicht noch. Und sei es eine Erkenntnis oder so, ja.
Spannend, weil ich musste ans Scheitern denken bei der Frage. Mhm. Und ich glaube, das ist so unterschiedlich, je nachdem, wie ich das Scheitern halt, wie es mir gelungen ist, ne, konnte ich irgendwie auch ein bisschen lachend stolpern und was draus lernen. Ich musste denken an, ich habe mal eine Konferenz moderiert und ist völlig in die Hose gegangen. Es war echt furchtbar. Die Konferenz war furchtbar. Ich habe es nicht gut moderiert. Das war eigentlich an vielen Stellen echt schrecklich. Und ich will das nicht nochmal erleben, das ist irgendwie klar. Also es ist jetzt auch nicht nur so, hey, ich habe jetzt voll viel gelernt, total toll. Also ich überhaupt nichts, war furchtbar. Und trotzdem habe ich was gelernt dabei. Ja. Also ich konnte da das Glück, einfach nochmal in der Supervision ein paar Mal hinzugucken und zu merken, ah ja, wie will ich eigentlich arbeiten, was brauche ich dafür? Und da habe ich natürlich sau viel draus gelernt. Wahrscheinlich mehr aus, wenn die Konferenz jetzt total smooth gelaufen wäre.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja. Aber es ist ambivalent. Also ich glaube, es ist nicht nur positive thinking, sondern es ist, ja, ist auch anstrengend.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wieder zum Thema unangenehm. Ja. Sehr unangenehm, ja. Weil man da auch gefühlsmäßig ist, man da ja sofort wieder drin, ne? Wie voll. Du da wahrscheinlich standest und irgendwie da dir einen abgearbeitet hast und irgendwie hast du wahrscheinlich währenddessen schon gemerkt, so, oh nee, es funktioniert gar nicht.
Schrecklich.
Ja.
Ja. So, jetzt zum Abschluss. Ich weiß, wir wollten keine letzte, aber ich habe jetzt noch eine allerletzte. Zu Thema Positive Thinking. Jetzt erzähl doch noch mal eine Geschichte, wo ihr so richtig erfolgreich eine Idee umgesetzt habt.
Also die, da sage ich jetzt mal, erzähle ich die weit hergeholteste Idee sozusagen, war ja, als ein Freund von mir gesagt hat, ich möchte mit dem Fahrrad an den Pazifik fahren. Und ich gesagt habe, aha, wie jetzt? Und er meinte, ja, das ist sein Lebenstraum und er möchte das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, und allein oder was? Und dann meinte er, nö, er stellt sich das eben so vor, dass er sich dafür ein Jahr Zeit nimmt. Und jeder, der möchte, der kann ihn ja dann besuchen. Also man kann dann ja auch ein bisschen mitfahren. Und das ist mir irgendwann wieder eingefallen. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit deinem, machst du das oder nicht? Oder, weil ich habe nämlich frei im Oktober und November. Und dann hat er gesagt, nö, ich mach das. Und so Oktober, Anfang Oktober müsste ich eigentlich in Südchina sein. Und dann bin ich Anfang Oktober nach Südchina geflogen und habe mir ein Fahrrad gekauft und bin 2 Monate mit ihm mitgefahren durch Südchina und Vietnam. Cool. Und das ist die mit Abstand wunderbarste Reise, die ich jemals begangen habe. Und ich bin für immer und ewig so dankbar für dieses Erlebnis. Und dafür und natürlich auch dafür, dass mein lieber Freund Heiner immer so der halt immer diese so abgefahrene Ideen dann halt durchsetzt. Ich konnte mich dann da so schön dranhängen eigentlich, ne? Und zwar ganz, ganz wunderbar.
Das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr cool. Mhm. Ich habe spontan auch an eine Reise gedacht. Mein Abschlussfilm von meinem Kunststudium habe ich zusammen mit meinem Bruder, der da auch mit aufgesprungen ist, einen Film gedreht in Indien auf dem Land. Und das war auch wieder so, hä, wie wollt ihr nach Indien, hä, wie wollt ihr das bezahlen? Und wir haben halt ein Crowdfunding gemacht, haben uns das dadurch finanziert und waren dann echt kurze Zeit später in Indien und bei 45 Grad und haben das durchgezogen. Und es war ein crazy ride. Also immer wenn wir uns jetzt sehen, fallen noch irgendwelche Insider aus der Zeit. Und das liegt jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück. Weil es einfach so prägend war. Also es ist für mich rückblickend auch immer noch die intensivste Reise, die ich gemacht habe. Mit allen Hochs und Tiefs, die so dazugehören. Aber das war auch wirklich so von der Idee bis zur Umsetzung mit Widerständen. Und man schafft es aber dann irgendwie, weil man dran glaubt. Und am Ende hat man ein Produkt. Mhm. Und bei dir, Tim?
Ich musste als erstes an die Kochinitiative denken, hier bei den Freunden. Da gibt es ja auch eine Folge zu. Und das erzähle ich gerne als ein Beispiel von eine spinnerte Idee. Also wer es ausführlich hören will, hört die Folge, aber in Kurzform, wir waren einfach ein paar ehemalige freiwillige junge Leute und hatten die Idee, ey, es wäre doch voll viel geiler, wenn wir die Seminare selber bekochen und das irgendwie nachhaltig machen und mit Bildungsarbeit verbinden zu Ökologie, zu Klimawandel und so. Und haben das so rumgesponnen und wir sind halt dran geblieben in einer Gruppe und haben hier die Freunde 2 Jahre lang damit genervt, bis die irgendwann so weit waren und sagen, okay, dann macht halt. Und dann haben wir so eine Sache bekocht und dann, wie das so ist, dann springen Leute auf und merken, ah, das ist ja wirklich eine coole Idee. Und jetzt, gute 10 Jahre oder fast 15 Jahre später, ist es halt so ein, gibt es 2 Stellen, die dazu arbeiten hier und weiß ich nicht, 300 Ehrenamtliche pro Jahr, die bei uns Seminare und Veranstaltungen bekochen und einfach eine saukoole Bildungsarbeit darüber machen, finde ich schon ziemlich toll.
Ja, mega. Und hast du eine Zahl, wie viele Seminare bis jetzt bekocht wurden?
Also insgesamt weiß ich es nicht, aber es sind jährlich so ungefähr 100.
Und seit wann gibt's das?
Oh je, 2011 irgendwie sowas.
Ach, sogar noch länger. Schon. Wow, das heißt schon über 1000 auf jeden Fall.
Ja. Und das ist ja auch manchmal spannend, wenn eine Idee auch in den Zeitgeist so reinpasst, ne? Weil das war natürlich was, wo damals dieses mit nachhaltigen Konsum und so, das war einfach was, was auch so gesellschaftlich Thema war. Und das ist ja auch wichtig, dass man eine Idee hat, die auch passt.
Ja, genau. Auch nochmal zum Thema Lohnen. Ne? Lohnt sich eine Idee? Wenn es auch jemand anders davon auch profitiert, dann lohnt es sich höchstwahrscheinlich. Ja. Und nicht nur man selber. Ja.
Schön. Wollten wir nur eine kurze Folge aufnehmen, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Ne? Vielleicht wollen wir unbewusst doch nicht aufhören mit diesem Podcast. Oder können eine Pause wir auch. Machen.
Das ist ja eine Pause, genau.
Wir machen ja nur Pause. Genau. Mensch.
Tja.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch mal für dieses schöne Gespräch.
Ja, danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
Ich wollte mich auch mal bei euch HörerInnen bedanken, die ihr so fleißig uns zuhört. Aufs und Abs. Ich habe jetzt schon an Stellen hier ehemaligen Freiwilligen und so davon erzählt und habe schon viel Reaktionen bekommen von, oh Mann, voll schade, ich höre den so gerne, schade, dass ihr eine Pause macht. Und das hat mich nochmal total gefreut und da bin ich wirklich sehr dankbar.
Ja, vor allem die Menschen, die jetzt vielleicht wirklich schon seit 4 Jahren dabei sind, das ist Wahnsinn. Schön.
Total we'll meet schön. Again. Don't know where, don't know when.
Ja, aber auch eine schöne Idee, die sich umgesetzt hat. Mhm. Ja.
Und
danke
an Malu. Den müssen wir hier jetzt einmal öffentlich erwähnen. Malu schneidet seit 4 Jahren, schneidet nicht nur, sondern bearbeitet auch den Ton seit 4 Jahren bei unseren Folgen hier und macht so einen tollen Job. Und wenn er jetzt nicht als Musiksuperstar durch die Decke geht, dann wird er vielleicht auch in Zukunft uns erhalten bleiben. Mhm. Props gehen raus an Malu.
Yeah.
Yeah, super Typ. Der macht auch ganz tolle Musik. Kann man ja auch mal sagen.
Na gut, dann sagen wir mal tschüss.
Bis bald.
Ciao, Kakao.